You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Wir wollen heute nach Naumburg blicken, wo sich vor 2 Jahren ein rassistischer Übergriff ereignet hat. Ein Übergriff, der in mehreren Gerichtsverfahren verhandelt wurde. Die lange Verfahrensdauer ist Teil einer rückblickenden Aufarbeitung, die wir uns vorgenommen haben. Wir schauen in die Geschichte und beschäftigen uns mit Neonazismus in der DDR. Und zuletzt wollen wir einen Kongress empfehlen, der am kommenden Wochenende in Chemnitz stattfinden wird. Das ist das Programm, das vor euch liegt. Los geht's.
In der letzten Woche hatten wir bei den Antifa-Nachrichten aufgegriffen, dass es in Ostdeutschland allein im letzten Jahr täglich 5 Opfer rechter Gewalt gibt. Das jedenfalls der Durchschnitt. In Sachsen-Anhalt waren das 154 rechte Angriffe, wovon 2/3 der Angriffe rassistisch motiviert waren. Das die Zahlen der mobilen Opferberatung. Und zusammen mit der mobilen Opferberatung schauen wir jetzt auf einen Fall, der noch ein Jahr weiter zurückliegt, nämlich im Jahr 2017. Wir schauen nach Naumburg.
Am 7.5.2017 passierte Folgendes. 2 junge Geflüchtete, ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger aus Mali und Burkina Faso, waren mit ihrem Freund unterwegs, Eis essen. Da fuhr ein Auto vorbei, daraus wurden rassistische Parolen gerufen und ein ausgestreckter Mittelfinger den Leuten gezeigt. Daraufhin erwiderte einer der Personen den Mittelfinger und das Auto stoppte abrupt und 2 Personen waren im Auto, eine etwas ältere Dame und ein jüngerer Mann, wie sich später herausstellte, eine 52-jährige Frau und ihr 28-jähriger Sohn. Der Mann holte sofort einen Hund aus dem Kofferraum und rannte mit dem auf die Betroffenen zu, ließ den Hund von der Leine und versuchte ihn aufzuhetzen. Das war noch ein ziemlich junger Hund, der hat das nicht so richtig begriffen, was da passierte, sondern rannte immer nur dort rum, was natürlich trotzdem bedrohlich war. Das war so ein Staffordshire Terrier und sprang die an und biss wohl auch, aber zumindest gab es dadurch keine Verletzung, sondern eher durch das Hochspringen. Dann fuhr die Frau mit dem Auto ziemlich schnell auf die Gruppe zu. Der Sohn stand etwas abseits und bremste abrupt dann direkt vor dem einen Betroffenen, der aber noch das Auto hier vorne ans Knie bekam. Dann ging es weiter, rassistische Parolen brüllend, dass die Mama und ihr Sohn da auf die Leute einschrien und der Mann die Hundeleine dazu benutzte, auf die Leute einzuschlagen. Dadurch gab es Verletzungen bei einem etwas schwerer und bei dem anderen etwas leichter. Das passiert am 7.5. bei schönstem Wetter in Naumburg.
Ja, soweit ein Vertreter der mobilen Opferberatung über das, was in Naumburg im Sommer 2017 passiert ist. Nun, 2 Jahre später gab es eine Verhandlung. Nicht nur eine Verhandlung, sondern es gab auch mehrere Verhandlungen, zwischen denen allerdings viel Zeit lag.
Es gab also eigentlich irgendwann mal eine Anklage, wie das so üblich ist. Und dann gab es im August letzten Jahres, 2018, schon mal die erste Ansetzung der Hauptverhandlung. Da wurde auch richtig verhandelt. Zeugen haben also ausgesagt. Und dann gab es noch einen zweiten Verhandlungstag. Und an dem hat sich dann die Staatsanwaltschaft entschieden, noch eine weitere Tat anzuklagen, weil die Anklage zielte nur darauf hin, dass sie sozusagen beleidigt wurden und mit der Hundeleine geschlagen wurde, beziehungsweise der Angriff mit dem Hund stand in der Anklage. Dieses Zufahren, dieses schnelle Zufahren und sehr gefährliche Zufahren mit dem Auto fand sich überhaupt nicht in der Anklage wieder. Das hat die Staatsanwaltschaft Halle scheinbar vergessen. Dann gab es sozusagen eine Nachtragsklage. Das ist ein komplizierteres juristisches Verfahren, bei dem alle Prozessbeteiligten inklusive der Verteidiger zustimmen müssten, was sie natürlich nicht gemacht haben. Deswegen gab es im August und September 2018 sozusagen 2 Verhandlungstage, wo schon mal viele aussagen mussten. Und danach wurde 7 Monate unterbrochen und dann gab es im April sozusagen den zweiten Versuch.
Es ist fast 2 Jahre her, dass eine Mutter und ihr Sohn vor dem Naumburger Dom 2 geflüchtete Männer attackiert haben. Nun gab es tatsächlich eine Anklage und auch ein Urteil. Gefährliche Körperverletzung und Beleidigung für die Mutter. Und wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gab es eine Strafe, auch gegen ihren Sohn. Allerdings werden sie die nicht absitzen. Die
Staatsanwaltschaft wollte, dass der junge Mann 1 Jahr und 6 Monate sozusagen ins Gefängnis geht und die Mutter, die sozusagen auch von mehreren Zeugen als die treibende Kraft hinter dem Angriff und die ihren Sohn und auch den Hund immer wieder aufforderte, auf die Leute einzuschlagen oder den Hund darauf zu hetzen, mit 1 Jahr und 10 Monate zu bestrafen. Er sah sozusagen keine Möglichkeit, eine Bewährung auszusprechen und hat dann auch sozusagen in seinem Plädoyer schon davon gesprochen, dass die Staatsanwaltschaft Halle sich anfangs nicht der Tragweite des Geschehenen bewusst war, aber er keine günstige Sozialprognose bei beiden sah und sozusagen er keine Garantie auch sah, dass sowas nicht nochmal passiert. Deswegen konnte er nicht von einer Bewährungsstrafe ausgehen. Die Nebenkläger haben in ihren Plädoyers, die mal wieder sehr empathisch und gut waren, jetzt keine konkrete Strafhöhe gefordert, aber sozusagen die Motivation und auch was das mit den Betroffenen gemacht hat. Sie sind mittlerweile aus Nürnberg weggezogen. Der Richter hat ein strafschärfendes Motiv gesehen, Paragraph 46.2, sozusagen, wenn der Rassismus als Tatmotivation angenommen wird, fremdenfeindlich heißt das ja manchmal noch, hat er auch gesehen, genau wie die Staatsanwaltschaft. Also es gab jetzt keinen Zweifel, dass das rassistisch motiviert war. Hat aber Bewährungsstrafen verhängt, keine Gefängnisstrafen, wie es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Der junge Mann bekam 1 Jahr und 1 Monat wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Die Frau 1 Jahr und 7 Monate wegen vorsätzlicher gefährlicher Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung, was allerdings jeweils zu einer 3-jährigen Bewährungsstrafe führte und dann noch 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit.
Dass die Täter nicht hinter Gittern kommen, hat vor allem mit der langen Zeit zu tun, die zwischen den Verhandlungen lag. Das hat auch der Richter betont, der ganz klar gesagt hat, die Staatsanwaltschaft hätte hier viel schneller handeln müssen. Einmal mehr, also die Staatsanwaltschaft Halle in der Kritik. Zuletzt gab es zum Beispiel einen Freispruch, als ein Lehrer in einer Schule einen Schüler wegen eines Hitlergrußes anzeigte. Oder nach einem Prozess im Zuge einer Demonstration von Neonazis am 1. Mai war das Agieren der Staatsanwaltschaft ebenfalls in der Kritik. Wir hören den Vertreter der mobilen Opferberatung.
Er sah aber auch den Fehler bei der Staatsanwaltschaft und sagte, wäre hier zeitnah verhandelt worden, hätte er keine Bewährungsstrafen mehr verhängen können, weil sozusagen er auch das als gefährliche Tat sah und jetzt halt 2 Jahre nichts passiert ist. Das spricht natürlich immer für die Angeklagte. Also sind jetzt fast 2 Jahre ins Land gegangen zwischen Tat und Urteilsverkündung und auch er sah eigentlich eine günstige Sozialprognose.
Also ein erneuter Fehler der Staatsanwaltschaft hat nicht nur zu einer Prozessverzögerung geführt, sondern auch dazu, dass die rassistischen Täter ihre Strafe auf Bewährung bekommen. Eine Einschätzung der mobilen Opferberatung.
Es ist zum einen die lange Verfahrensdauer, die sozusagen immer eigentlich in die Karten der Täter oder Täterin spielt. Das sieht man ja in dem Fall ganz gut. Ist natürlich auch für die Betroffenen immer schwer nachvollziehbar, warum jetzt nach 2 oder 3 Jahren erst eine Verhandlung stattfindet. Die Erinnerung wird schlechter. Es gibt ja jetzt eine weitere Stelle bei der Staatsanwaltschaft Halle, die für politisch motivierte Kriminalität zuständig ist, was sicherlich auch mit den Nachwehen des 1. Mai-Prozesses zusammenhängt, wo ja auch eine große Kritik an der Staatsanwaltschaft kam. Aber wir haben immer wieder Kritik, es seien Einstellungsbescheide, die so nicht nachvollziehen werden kann, die die Betroffenen vor allen Dingen überhaupt nicht nachvollziehen können, die ins Haus flattern, aber die auch zum Teil so formuliert sind, dass die Betroffenen sich fragen, macht es überhaupt Sinn, hier überhaupt nochmal was anzuzeigen? Ja?
Soweit ein Vertreter der mobilen Opferberatung über das einmal mehr sehr unglückliche Handeln der Staatsanwaltschaft Halle. Diesmal ging es um einen Prozess in Naumburg. Dort hatte vor 2 Jahren ein rassistischer Angriff stattgefunden. Eine der Angeklagten tischte dem Gericht eine Geschichte auf, in der die Angeklagten die Opfer seien. Dazu meinte die Nebenklage im Plädoyer: Sie haben uns hier ein Schauspiel geliefert und dabei einen derartigen Hass gegen andere Gruppen und eine Menschenverachtung an den Tag gelegt. Sie haben in die Zauberkiste rassistischer Vorurteile gegriffen. Rechtsradikalismus, Neonazismus, autoritäre Ideologien zeichnen sich durch Kontinuität aus. Nicht zuletzt und explizit in Deutschland. Deshalb ist ein konsequenter Antifaschismus gut beraten, wenn er die Geschichte kennt. An dieser Stelle ein Blick in die Geschichte des Ostens, also die Geschichte der DDR.
Antifaschismus war das wichtigste Aushängeschild der DDR und wurde zugleich als selbstverständliches Ergebnis des Antikapitalismus gesehen. Aber weil das eine ideologisch bedingte Verkürzung der Zusammenhänge war, verschwanden faschistische Haltungen nicht einfach, sondern mussten geleugnet werden, was letztlich ein konsequentes Vorgehen gegen sie unmöglich machte. Der Historiker Harry Weibel ist der gescheiterten Entnazifizierung der DDR in den nun zugänglichen Archiven nachgegangen. Er beschäftigt sich mit neonazistischen Vorfällen und Strukturen angesichts des antifaschistischen Selbstverständnisses der DDR-Führung.
Diese Ereignisse haben massiv das Selbstbild des antifaschistischen Staates infrage gestellt und für die SED war es unabdingbar, weil der Antifaschismus eine ihrer wesentlichen tragenden Säulen der Legitimation ihrer Herrschaft war, dass das unbeschadet bleibt.
Das Leugnen von Neonazismus, Antisemitismus und Rassismus in der DDR ließ solche Haltungen natürlich nicht verschwinden. Vielmehr zeigten sie sich anhand verschiedener konkreter Vorfälle.
Also es hat nach den Recherchen, die ich vorwiegend im Archiv des Ministeriums für Staatssicherheit durchführen konnte, belege ich etwa 7000 neonazistische Propaganda und Gewalttaten für die gesamte Zeit der DDR. Und der zweite Punkt, der Antisemitismus, den belege ich mit über 900 Propaganda und Gewalttaten, die ebenfalls über den gesamten Zeitraum der DDR stattgefunden haben. Darunter befinden sich 145 Schändungen jüdischer Friedhöfe und Gräber, die ich betrachte als einen Ausdruck des gesellschaftlichen Antisemitismus in der DDR. Der dritte Punkt ist der Rassismus, und da belege ich über 700 Propaganda und Gewalttaten, die sich vorwiegend gegen ausländische Arbeiter, Studenten, Wissenschaftler oder Diplomaten gerichtet hat. In den allermeisten Fällen wurden die Angriffe von männlichen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen durchgeführt und fanden republikweit in über 400 Städten und Gemeinden der DDR statt. Es gibt zwei Besonderheiten innerhalb dieser rassistischen Szene und ihrer Gewalt. Das erste Segment sind die Angriffe auf Wohnheime von ausländischen Arbeitern. Da hat es über 40 gewalttätige Angriffe gegeben. Das beginnt im August 1975 in der Stadt Erfurt, als dort zum ersten Mal außereuropäische Arbeiter aus Algerien in der Stadt auftauchten. Und die Bevölkerung dort reagierte hysterisch und panisch. Das heißt, es fand dann dort im August 1975 das erste Pogrom statt. Insgesamt gab es in der DDR über 200 gewalttätige Pogrome und pogromartige Auseinandersetzungen in 110 Städten und Gemeinden. Und dabei sind ungezählte Menschen, die aus über 30 verschiedenen Ländern in die DDR gekommen waren, wurden da verletzt. Und über 10 Personen wurden zum Teil in Lynchjustiz getötet.
Dass sogenannte Altnazis, die in der Zeit des Nationalsozialismus führende oder unterstützende Rollen innehatten, in der Westdeutschen Republik auch nach 1945 in ihren Ämtern verblieben, ist bekannt. Ideologische und personelle Kontinuitäten nach der Zeit des Nationalsozialismus fanden sich jedoch auch in der DDR.
Diese verfehlte Entnazifizierung, die einen wesentlichen Grund dafür ist, dass es dann nach 1945 in beiden deutschen Staaten zu neonazistischen rechten Bewegungen kommen konnte, liegt eben daran, dass diese Entnazifizierung eben auch in der DDR fehlgeschlagen ist. Zum Beispiel indem, dass also im Herbst 1953 waren etwa 25% der Mitglieder der SED ehemalige Nazis. Von 400 Abgeordneten der 58 gewählten Volkskammer waren 56 ehemalige Nazis. Im SED-Zentralkomitee arbeiteten 27 ehemalige Nazis. 8 Minister, 9 stellvertretende Minister und 2 Vorsitzende des Ministerrats waren ehemals Nazis. So sieht es auch aus in der Nationalen Volksarmee, im MFS und in der Deutschen Volkspolizei. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Funktionselite, die bis 1945 für die Nazis gearbeitet hat im Deutschen Reich, halt so durchsetzt war mit der narzisstischen Ideologie und Politik und Propaganda, dass da kaum neutrale Menschen übrig geblieben sind. Und das bedeutete, dass halt ehemalige Nazis an den führenden Stellen der Gesellschaft eingesetzt wurden. Das ist ein langwieriger Prozess gewesen bis Anfang der 50er Jahre, aber endete eben damit, ähnlich wie in der Bundesrepublik, mit einer Renazifizierung.
Die Folgen der gescheiterten Entnazifizierung in der DDR ziehen sich bis in die heutige Zeit. Dafür gibt es mehrere Beispiele. Eins ist das an der Grundschule in Berlin, Pankow. Sie trägt den Namen Rudolf-Dörrier-Grundschule.
Also es gibt ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel. Und zwar geht es um einen Rudolf Dörrier in Berlin-Pankow, wo er Chronist war nach 1945 und Leiter der Bibliothek. Und er war bis 1945, Januar 1945, war er Mitglied der SS-Lagermannschaft als Unterscharführer. Und dieser Rudolf Dörrier, nachdem ist eine Grundschule, Berliner Stadtbezirk Pankow, benannt worden, also Rudolf Dörrier Grundschule. Und er hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und das lag daran, dass er 1946 Mitglied der SED wurde. Und die haben dann, die Nachfolgepartei hat dann eben nach 1990 ihn in diese Ehrung hineingeführt. Und jetzt gibt es eine Arbeitsgruppe, eine Initiative von Müttern, die Kinder in dieser Schule haben, die meinen, dass ein ehemaliges SS-Mitglied nicht der Namensgeber für eine Grundschule sein kann. Dieser Prozess ist im Laufen und da muss man mal sehen, wie das ausgeht. Es ist so, dass dieser Rudolf Dörje nicht der einzige ist, sondern es gibt im Bezirk Pankow, das eben beispielhaft für die DDR ist, weitere ehemalige Nazis, die verehrt werden heute noch mit, dass also Forschungsinstitute nach ihm benannt sind oder Straßen nach ihm benannt wurden. Also einige Mediziner, die auch beteiligt waren an den Euthanasieverbrechen bis 1945. Also dieses Kapitel Entnazifizierung ist so gut wie nicht erforscht. Es gab während der DDR nicht eine einzige öffentliche wissenschaftliche Studie zur Entnazifizierung und der Auswirkungen dieser fehlgeschlagenen Entnazifizierung. Genauso wenig gab es öffentliche wissenschaftliche Studien zum Neonazismus, Antisemitismus und Rassismus in der DDR. Am Schluss gab es 15.000 Neonazis in der DDR, die zum Teil organisiert waren in den großen Städten, aber auch in kleineren Städten. Und diese Organisierung war so strukturiert, dass es also 5.000 so Hardcore-Neonazis gab und drum sie herum etwa 10.000 Sympathisanten, also eine ganz doch erkleckliche Zahl. Und die zeigten sich dann auch bei den Montagsdemonstrationen, als die SED-Diktatur allmählich zu Ende ging.
Sagt Harry Weibel, der sich immer wieder historisch mit dem Neonazismus in der DDR auseinandersetzt, mit der gescheiterten Entnazifizierung in der DDR, jemand, der auch hier auf Kontinuitäten verweist. Mit der Wende von 1989-90 hat dann bekanntlich eine Welle von rassistischen Pogromen eingesetzt. Harry Weibel hat es hier schon angedeutet. Aber es gibt auch eine andere Seite dieser Zeit, in der einige Gewissheiten flöten gegangen sind. Die Umbruchszeit Anfang der 90er Jahre ging auch mit einer Welle von Hausbesetzungen einher und das heißt auch das Entstehen der Jugendzentrumsbewegung im Osten. Linke oder alternative Zentren, in denen sich Jugendliche organisierten und eine Subkultur zur Entfaltung brachten. Jugendzentrumsbewegung, das heißt auch Zentren, die gerade im ländlichen Raum einer rechten Hegemonie entgegenstanden. Jugendzentren gibt es heute immer noch. Aber ihr Bestand ist auch immer wieder gefährdet. Und das mag der Grund sein, warum an diesem Wochenende in Chemnitz ein Kongress stattfindet. Standing United, Bundeskongress linker Räume und Jugendzentren.
Dieser Kongress ist nötig, weil die AfD in Parlamenten sitzt und vor allem auch in der Kommunalpolitik mittlerweile in ganz vielen Orten in Deutschland und da immer wieder Stunk macht, vor allem gegen linke Zentren, weil das so das ist, was sie so zu greifen kriegen von links. Das hat aber auch damit zu tun, dass die CDU weiter nach rechts gerückt ist und auch die irgendwie immer wieder Stimmung macht gegen Rote Hilfe und alle Orte, wo sich die Rote Hilfe trifft und irgendwie ihre Rechtsberatung anbietet. Und natürlich sind auch wieder faschistische Strukturen stärker geworden. Und in den letzten Jahren gibt es auch mehr und mehr Angriffe auf linke Zentren.
Angriffe, die es abzuwehren gilt, das sagt Simon vom Orga-Team des Kongresses. Sich austauschen und vernetzen, das ist Teil eines solchen Kongresses. Ebenso aber auch ein Nachdenken über Probleme, mit denen sich die Jugendzentrumsbewegung heute auseinandersetzen muss. Teil eines solchen Nachdenkens kann auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte sein. Wie gesagt, im Osten entstanden viele Jugendzentren Anfang der 90er Jahre, in Westdeutschland setzte die Bewegung schon in den 70er Jahren ein. Mit diesen Ursprüngen hat sich David Templin auseinandergesetzt.
Von der Jugendzentrumsbewegung lässt sich eigentlich seit ca. 1971 sprechen. Parallel in der ganzen Bundesrepublik sind ja Initiativen aus dem Boden geschossen. Und das Interessante oder das Charakteristische der Bewegung ist eigentlich, dass es vor allem ein Phänomen von kleinstädtisch, ländlich, aber auch suburbanen Räumen ist. Also eigentlich 85% der Initiativen in den frühen 70er Jahren bildeten sich in Kleinstädten, Mittelstädten, Gemeinden heraus.
Freizeit ohne Kontrolle, das ist der Titel des Buches, das David Templin geschrieben hat. Und mit diesem Titel ist auch ein Anspruch der Jugendzentrumsbewegung formuliert, ein Anspruch, der auch mit Widersprüchen verbunden ist.
Das war eigentlich ein Widerspruch, der Bewegung oder den entstehenden Zentren von Beginn an inhärent war, eigentlich so dieses einerseits Autonomie, Selbstbestimmung, Selbstverwaltung einzufordern, auch zu leben und andererseits das aber auch von den Kommunen oder von der Stadt zu fordern, dass die ein Gebäude bereitstellen, Finanzmittel geben. Insofern war auch dieses einerseits Autonomie, andererseits Abhängigkeit von Beginn an so ein Strukturprinzip dieser Zentren, was auch gerade in den 70ern unter Zeit einer hochpolitisierten Jugend immer wieder zu Konflikten, auch nach Einrichtung der Zentren geführt hat mit den Kommunen. Auseinandersetzungen um Geld, um Standortfragen, um politisches Verhalten. Also gerade an diesem Punkt Sozialarbeiter kann man das ganz gut sehen. So ein Großteil der Initiativen selber hat eigentlich Sozialarbeiter gefordert, die Einstellung von Sozialarbeitern, und aber gesagt, wir suchen die aus, wir bestimmen die, wir entlassen die auch gegebenenfalls. Und das kann man auch in manchen Fällen, in manchen Orten sehen, wo halt dann Trägervereine von Jugendlichen ihre eigenen Sozialarbeiter entlassen, dann gegen den Willen der Stadt manchmal. Also ich habe so ein bisschen von dem Begriff einer prekären Institutionalisierung benutzt, insofern, dass es natürlich schon zu einer gewissen Integration auch in die kommunale Jugendpflege kam, die aber halt immer spannungsgeladen blieb, immer auch konfliktbehaftet und prekär. Also viele Zentren sind auch relativ nach kurzer Zeit gescheitert, wurden wieder geschlossen, wurden kommunalisiert. Die Kommunen waren quasi die Ansprechpartner, aber auch die, mit denen die Jugendlichen ja zu kämpfen hatten oder sich auseinanderzusetzen hatten. Und man kann eigentlich sagen, der Großteil der Stadtvertreter, der Gemeindevertreter stand dieser Bewegung am Anfang skeptisch bis ablehnend gegenüber. Es gab eine Minderheit von eher aufgeschlossenen Stadtvertretern. Und dennoch gelang es relativ vielen Initiativen, dann auch Zentren einzurichten. Also gerade im kleinstädtischen Raum verbreitet waren natürlich auch so konservative Gesellschaftsvorstellungen, Antipathien gegenüber der neuen Jugendkultur, also diese Langhaarigen, die da ihre Zentren einrichteten. Das wurde dann natürlich assoziiert mit Drogen, Sexualität, Kommunismus. Solche Vorbehalte gab es natürlich. Es gab andererseits Anfang der 70er Jahre auch vor dem Hintergrund sozialliberaler Regierung im Bund so eine gewisse Bereitschaft zu Experimenten oder so ein reformerisches Entgegenkommen, und wo dann die einzurichtenden Zentren quasi als Modellprojekte galten, in die man Gelder reingebuttert hat, wo man natürlich dann aber trotzdem auch über gerade dann auch Sozialarbeiter, Pädagogen versucht hat, irgendwie die Kontrolle zu wahren, den Einfluss zu wahren. Oftmals war es aber auch einfach den Kommunen wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, also rechtliche Absicherung. Die Vereinsgründung war ein wichtiger Punkt, wo die Initiativen natürlich am Anfang auch gesagt haben, wir wollen aber gar keine Vereine. Wir haben uns gegründet, weil wir basisdemokratisch, offen für alle Nutzerinnen sollen sich beteiligen. Wir wollen nicht diese starren Vereinsstrukturen. Faktisch waren sie denn in den meisten Fällen doch gezwungen, diesen Kompromiss einzugehen.
Widersprüche der Jugendzentrumsbewegung, die hier David Templin in einer historischen Perspektive formuliert. Widersprüche, die aber auch heute noch immer wieder eine Rolle spielen, und das vielleicht in verschärfter Weise durch politische Angriffe von rechts. Anliegen des Kongresses in Chemnitz am kommenden Wochenende ist es also auch, nach Strategien zu suchen.
Natürlich irgendwie Strategien, wie immer irgendwie in der Linken, sagen alle erstmal Solidarität, und das ist auch super. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, und das ist auch das, was wir uns im Vorhinein vor dem Kongress gestellt haben, wie schafft man denn Solidarität? Wie schafft man denn Solidarität untereinander? Und was braucht es dafür? Also zum Beispiel Vernetzung, das gibt es schon an manchen Orten. Also in Niedersachsen gibt es das TAP, das Zusammenschluss Autonomer Zentren, wo sich irgendwie verschiedene Zentren treffen und versuchen sozusagen gemeinsame Antworten zu finden und sich gegenseitig zu unterstützen. Es gibt das aber sowas Ähnliches auch in anderen Regionen. Da sind dann verschiedene Zentren im gleichen Verband organisiert. Und ja, sowas gibt es halt immer mal wieder, das aber immer sehr vereinzelt. Und da ist die Frage, kann man sowas zusammenbringen? Macht das Sinn? Macht so eine bundesweite Sache Sinn? Oder macht das alles überhaupt keinen Sinn? Also wir würden natürlich schon erstmal sagen, Solidarität an erster Stelle, das ist immer das, was hilft. Und ansonsten, ja klar, man braucht starke Partner und verlässliche Partner. Man muss irgendwie versuchen, sich in die Stadtpolitik zu integrieren oder nicht zu integrieren, sondern irgendwie zu gucken, ob man da Leute findet, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und wenn man das nicht findet, dann wird es nämlich richtig schwer, weil das sind genau die, die uns meistens die Mittel streichen oder versuchen, auf die Pelle zu rücken.
Standing United, Bundeskongress linker Räume und Zentren, das ist der Titel des Kongresses, der an diesem Wochenende in Chemnitz stattfinden wird. An der Organisation beteiligt ist der Bund der Pfadfinder, und der Kongress findet im AJZ Chemnitz statt. Der Kongress richtet sich an alle, die irgendwie mit Jugendzentren zu tun haben.
In erster Linie geht das Ganze tatsächlich auch an uns, ne? Also an linke Szene, an linke Zentren, an irgendwie auch größere Zentren, die dann vielleicht diese Probleme nicht haben, die dann da vielleicht mal irgendwie auch gucken sollten, dass sie sich auch, also ne, genau das, was ich meinte mit Solidarität, dass man irgendwie sich trotzdem vernetzt, auch wenn andere Leute größere oder andere Zentren größere Probleme haben, die man dann vielleicht selber nur im ganz Kleinen hat. Einmal an solche Leute ist das gerichtet, das ist natürlich auch an die ganz kleinen Zentren gerichtet, weil wir versuchen auch irgendwie zu ermöglichen, dass da alle hinkommen können. Es gibt so eine Anfahrtspauschale und so weiter und so fort. Also wir versuchen da schon, dass da irgendwie alle Leute hinkommen. Und auf der anderen Seite richtet sich das natürlich auch immer wieder an die Politik, irgendwie zu sagen, ey, wir sind wichtig, wir machen richtig gute Arbeit und das oft für umsonst oder für sehr, sehr wenig Geld. Und guck, dass mal sowas erhalten bleibt, weil das ist in vielen Regionen, sind diese Zentren das Einzige, was sich gegen rechts stellt und wo man es schaffen kann, sich sozusagen auch auszuleben, wenn man links ist, wenn man irgendwie eine andere Hautfarbe hat, wenn man von woanders kommt.
standingunitedbundeskongress.wordpress.com, da findet ihr alle nötigen Infos, wenn ihr denn Interesse bekommen habt, am Wochenende nach Chemnitz zu fahren und dort teilzunehmen am Bundeskongress der Jugendzentren. Das waren die Korax Antifa News. Jede Woche am Donnerstag in den drei Tagsübermagazinen von Radio Korax nachzuhören auf radiokorax.de.